Ich darf Sie recht herzlich zu unserem ersten Newsletter-Podcast der Pyrum Innovations AG willkommen heißen. Mir gegenüber sitzt der Unternehmensgründer und Vorstand Pascal Klein, der uns heute spannende Einblicke zur Entwicklung von Pyrum geben wird. Pascal, beginnen wir mit unserem Hauptstandort in Dillingen. Welche wichtigen Entwicklungen und Fortschritte konnten dort in den vergangenen Monaten erreicht werden?
Ja, zuerst mal schönen guten Tag bei diesem ersten Experiment. Wir machen den Podcast ja zum ersten Mal. Die Idee dahinter ist vielleicht, den Newsletter häufiger rausbringen zu können oder nicht mehr so lange zu brauchen, bis ein Newsletter fertig ist. Wir hoffen, dieses neue Format kommt bei den Aktionären gut an und die Fragen sind interessant und werden auch so vielleicht ein bisschen authentischer beantwortet noch. Zur Frage, also im Standort Dillingen sieht es aktuell wie folgt aus. Schredder läuft gut. Die beiden Reaktoren laufen auch gut. Sie laufen beide auf der geplanten Last von 700 Kilo pro Stunde. Wir konnten die Wartungsintervalle noch ein bisschen weiter nach hinten ziehen. Das heißt, eigentlich haben wir mehr Produktionstage im Jahr, wie wir ursprünglich geplant haben. Kraftwerk läuft auch gut. Also eigentlich können wir uns nicht beschweren. Wir haben so eine Solllinie, was das Werk übers Jahr leisten soll. Und da sind wir im Moment sehr dicht dran, sogar wochenweise, teilweise sogar drüber. Das Einzige, was halt eben in Dillingen noch nicht voll läuft, aber das ist, denke ich, allen bekannt, ist die Mahl- und Pelletieranlage. Wie Sie vielleicht alle wissen, ist die Mahl- und Pelletieranlage ein Zukaufteil. Also wir haben die ja schlüsselfertig gekauft. Es ist die größte ihrer Art auf der Welt. Von daher ist es für alle ein Novum, diese zu bauen. Wir haben sehr viel gelernt. Wie man so schön sagt, wir zahlen Lehrgeld aktuell. Aber das hilft uns halt eben bei den Folgewerken, diese Fehler nicht mehr zu machen. Also eigentlich wissen wir heute, die Mühle funktioniert einwandfrei. Das ist der erste Teil der Mahl- und Pelletieranlage. Nach der Mühle kommt die Dosieranlage und das ist eigentlich das Hauptnadelöhr oder Flaschenhals im Moment an der Anlage. Das frisch gemahlene Koks, was ja in dem Moment nach dem Mahlen ein Ruß ist, hat halt eben ein sehr fluffiges Verhalten, hat halt eben ein Fließverhalten wie Wasser und braucht eine gewisse Ruhezeit. Und diese Ruhezeit hat halt eben der Hersteller der Mahl- und Pelletieranlage so nicht auf dem Schirm gehabt oder hatte sie zwar auf dem Schirm, aber hat die Ruhezeit, die es braucht, unterschätzt. So, und dadurch passiert es halt eben, dass wir das frisch gemahlene Ruß nicht ordentlich in die Pelletieranlage dosieren können. Und diese schafft zwar aktuell schon 1200 bis 1250 Kilo die Stunde, aber noch nicht die bestellten 1650 Kilo die Stunde. Und das kommt halt eben daher, dass die Dosierung noch nicht funktioniert. Wir haben jetzt einen Zeitplan bekommen, was jetzt noch umgebaut wird. Wir haben uns das alles angeschaut, sieht auch sehr vielversprechend aus. Umbau 1 bis 4 ist kurzfristig abgeschlossen, Umbau 5, der dauert 2-3 Monate. Sagen wir es mal so, Umbau 5 funktioniert auf jeden Fall. Wir hoffen, dass Umbau 1 bis 4 schon das gewünschte Ergebnis bringen. Umbau 5 ist das, wie wir es in Zukunft machen würden, also wie wir es in Perlen an allen Standorten machen. Das heißt, wir haben nicht eine Dosierung, sondern 2, 3, 4 Dosierungen. Und dann kann immer eine befüllt werden von der Mahlanlage, eine kann ruhen und eine befüllt die Pelletieranlage. Und dann hat man dieses Problem nicht, dass die Dosierung keine Zeit hat zu ruhen. Das ist natürlich die beste Methode und in Dillingen wäre das natürlich auch die beste, hat halt eben den größten Umbauaufwand, weil kein Platz ist.
Neben Dillingen schreiten ja auch die anderen Projekte weiter voran. Was hat sich hier zuletzt getan und wie ist die Entwicklung speziell beim zweiten Pyrum-Standort in Perl-Besch?
Ja, in Perl-Besch haben wir angefangen. Da gab es jetzt die ersten Bodenarbeiten. Wir haben die Bodenproben genommen, haben Testbohrungen gemacht, für die Bodenstabilität zu testen. Das ging jetzt alles zum Architekt. Unsere Planung ist auch fertig. Sie müssen sich das so vorstellen, man muss ja erstmal alles planen, was gebaut wird. Also die Maschinen, die Hallen, die Büros etc. muss alles fertig geplant sein und am besten auch genehmigt, was jetzt auch seit Ende letzten Quartales auch der Fall ist, dass wir die finale Baugenehmigung haben. Jetzt wissen wir ganz genau, was gebaut wird. So, und das Letzte, was man dann macht, ist den Boden dazu planen, weil nur wenn man weiß, was man wohin stellt und wie schwer alles ist, erst dann kann man die Fundamente berechnen. So, und das haben wir noch im September letzten Jahres sogar schon beauftragt, die Fundamentplanung, Fundamentstatik, Kanalplanung, alles, was unter die Erde kommt. So, und da warten wir aktuell drauf. Also wir machen da auch ehrlich gesagt Druck im Hintergrund, dass wir die Planung schnell bekommen. Im Endeffekt, der nächste Step in Perl ist große Löcher graben und Fundamente machen. Nur dafür brauchen wir die geprüfte Statik davon und da gibt es halt eben nicht so viele, die das machen können. Und da sind wir halt eben auf Architekten und Planer angewiesen. Wir haben das alles schon beauftragt und sobald wir das haben, legen wir auch sofort los. Wir haben auch in Perl gab es ja noch eine Finanzierungslücke. Da haben wir auch zusammen im Saarland eine Lösung gefunden. Die sieht halt eben jetzt vor, dass ein Teil des Werks gefördert wird. Viel mehr darf ich dazu leider noch nicht sagen. Ich kann so viel sagen, wir können jetzt bauen, müssen es erst vorfinanzieren, bekommen das Geld dann quasi nach dem Bau teilweise vom Saarland zurück. Und damit wir es jetzt nicht selbst vorfinanzieren müssen, haben wir einen guten Deal gefunden mit unseren Lieferanten, die uns quasi Lieferantenkredite sozusagen geben. Das heißt, es wird erst gebaut und erst am Ende bezahlt. Und viel mehr Details darf ich dazu leider noch nicht sagen. Ist schwer, ist stark juristisch, aber wir haben von den Juristen die Freigabe bekommen, dass das so funktioniert.
Sehr gut. Und jetzt gibt es ja nicht nur die eigenen Projekte, jetzt gibt es ja auch noch die Partnerprojekte. Was hat sich da denn getan?
Wir haben jetzt mit Unitank nach über 2 Jahren Verhandlungen haben wir jetzt das Joint Venture gegründet. Heißt Unipyrum. Wir haben auch schon 3 Standorte definiert. Der erste Standort ist jetzt in Emleben. Da haben wir ja auch vor kurzem veröffentlicht, dass da auch der Engineering-Vertrag unterschrieben wurde. Das heißt, das Joint Venture hat jetzt Pyrum beauftragt, das Werk in Emleben zu planen. Ein weiteres Werk kommt ins Ruhrgebiet und ein weiteres Werk soll in Nähe von Hamburg kommen. Das sind jetzt die ersten Zielgebiete, wo jetzt das Joint Venture nach Grundstücken ausscoutet und sobald da ein festes Grundstück definiert wurde, wird dann auch mit der Planung am jeweiligen Standort angefangen. Und wie wir es auch schon veröffentlicht haben, Pyrum wird bis zu 49% an jedem Werk haben. Da haben wir ein Anrecht drauf. Natürlich erst, wenn das Werk FID hat, das heißt, Genehmigung ist da und die Finanzierung steht komplett. Erst dann wissen wir, wie viel Eigenkapital jedes Werk braucht. Und den Anteil am Eigenkapital muss Pyrum dann eben auch mitbringen. Also wir können, wie gesagt, bis zu 49% an jedem der Werke haben. Kommt halt eben darauf an, was wir in dem Moment, wo die Finanzierung steht, selbst mitbringen können.
Jetzt ist es derzeit so, dass auf regulatorischer Ebene eine dynamische Entwicklung zu sehen ist. Wo sehen Sie die Wachstumschancen und Möglichkeiten für Pyrum?
Es wird seit vielen Jahren über Zirkularität, Sustainability, Rohstoff etc. gesprochen, aber jetzt passiert endlich viel. Wir haben jetzt gerade diese ELVR, diese End-of-Life-Vehicle-Regulation oder in Deutschland würde man Altfahrzeugverordnung dazu sagen, die jetzt in den nächsten Monaten kommen soll. Darin wird die Automobilindustrie dazu verpflichtet, Recyclingquoten in Neufahrzeugen zu haben. Da haben wir als Pyrum stark dafür gekämpft, dass unser Öl und unser Ruß auch in diese Quoten reinzählt. Das heißt, was wir jetzt in der Vergangenheit zum Beispiel mit Mercedes gemacht haben, das heißt die Türgriffe, das war ein Prestigeprojekt, das war um zu zeigen, es geht. Man kann aus den Rohstoffen, die Pyrum herstellt, aus alten Reifen, hochqualitative Kunststoffe herstellen, die sogar im Türgriff von der Mercedes S-Klasse angewendet werden können. Jetzt, wo es regulatorisch vorgeschrieben wird, haben wir halt eben das Wissen, um auch in die breite Masse zu gehen. Und das wird halt eben Jahre im Voraus schon vorbereitet und jetzt kommt die Regulatorik endlich. Aber das ist nicht alles, was dieses Jahr kommt. Wir bekommen im Mai ein Exportverbot für Altreifen. Das ist für uns sehr wichtig, weil die Politik hat verstanden, Pyrum ist nicht einfach nur ein Reifenrecycler oder ein Entsorger, sondern eigentlich werden wir politisch immer mehr als Lieferant systemkritischer Rohstoffe gesehen. Und da ist wirklich der aktuelle Fokus auf EU-Ebene, also die Rohstoffunabhängigkeit. Wir sind halt eben in der EU sehr abhängig von Rohstofflieferungen aus dem Ausland und mittlerweile sieht man Abfall als Quelle für Rohstoff. Und wir sollten halt eben aufhören, Abfall in die dritte Welt zu exportieren, wo er einfach nur auf Deponien landet, wie auf der größten Reifendeponie der Welt in Kuwait beispielsweise. Und uns hier in Europa fehlen die Ressourcen. Man bedenke, man kann aus den Reifen Öl herstellen und Ruß herstellen und Gas herstellen. Eigentlich mitunter die systemrelevantesten Rohstoffe, die es mitunter gibt. Und wir exportieren es heute noch. Und wie gesagt, da wird die EU jetzt auch aktiv. Und es kommt auch noch in diesem Jahr die Eco-Design-Richtlinie, die halt eben die Produktion von Produkten definiert, die Recycelbarkeit, die zirkularen Anteile in den Produkten. Und da wird dieses Jahr werden Reifen explizit, steht auf der Agenda, mit aufgenommen. Und das spielt uns halt eben auch sehr in die Karten. Wir investieren im Moment viel Zeit in Brüssel, um bei der Regulatorik aktiv mitzuwirken. Und gerade erst vor kurzem haben wir, ich glaube, das war vor ein, zwei Wochen, haben wir die ISCC-EU-Zulassung hinbekommen. Das gibt uns jetzt die Möglichkeit, unser Öl nicht nur an die Chemieindustrie wie die BASF für Kunststoffe zu verkaufen, sondern jetzt können wir unser Öl auch offiziell als grünen Kraftstoff verkaufen, als grüner Jetfuel oder als grünen Alternativkraftstoff, weil wir wissen mittlerweile auch, dank einiger unserer Partner, dass unser Öl bis zu 50% biogenen Anteil hat. Also ist unser Öl sogar zu 50% bio. Und wir sehen es alle aktuell an der politischen Weltlage und an den Kriegen, die aktuell herrschen, vor allem im Iran. Und vor allem jeden Tag an der Zapfsäule. Ich glaube, da merkt es jeder am meisten, wie sehr wir von Rohstoffimporten aus der ganzen Welt abhängig sind. Und wir dürfen nicht vergessen, wir als Pyrum, wir können hier einen großen Teil der Lösung mitbringen. Wir können wirklich Rohstoffe aus unserem Abfall herstellen. Und es geht nicht immer nur alles um KI und um PCs und Social Media. Pyrum ist eigentlich eines der Kernthemen, um die wir uns aktuell kümmern sollten. Und da brauchen wir die Unterstützung von Ihnen allen, auch für die Aufmerksamkeit auf politischer Ebene.
Jetzt hat ja im Dezember Pyrum eine Bezugsrechtskapitalerhöhung durchgeführt. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden?
Ja, also ganz ehrlich, ich sag's mal, wie es ist. Wir haben eine Flasche Champagner aufgemacht, um es zu feiern, weil wir haben wir auch offen gesagt, 5 Millionen haben wir wirklich gesucht. 10 Millionen war so das Ziel, was wir angepeilt haben, in der Hoffnung, dass wir die zusammenbekommen. Alles über 10 Millionen war für mich ehrlich gesagt ein Bonus. Und dass wir auf über 13 Millionen gekommen sind, hat uns mehr wie gefreut. Klar haben wir bis zu 21 Millionen gemacht. Aber das war unser Genehmigungsgegenstand. Und wir haben halt eben den Genehmigungsgegenstand ausgeübt, um zu sehen, wie viel kriegen wir zusammen. Grob die Hälfte von dem Geld, was zusammenkam, kam von den strategischen Investoren, also die schon bei uns investiert sind, wie beispielsweise Schwalbe. Aber was mich persönlich sehr gefreut hat und auch sehr positiv überrascht hat, war, wie viel von den ganzen Kleinaktionären kam. Also Sie höchstwahrscheinlich, die sich auch den Podcast hier anhören, haben es wirklich geschafft, zwischen 5 und 6 Millionen Euro mitzubringen und das über ganz viele kleine Orders, und wir haben uns über jede Order gefreut. Es hat auch einen kuriosen Effekt gegeben, den wir so auch nicht erwartet haben. Normalerweise, wenn man eine Bezugsrechtskapitalerhöhung macht, passt sich der Börsenkurs dem Bezugsrechtskurs an. Also eigentlich haben wir alle erwartet, dass der Kurs sich irgendwo bei 27,50 Euro einpendelt. Jetzt war es bei uns nun mal so gewesen, dass am Wertstellungstag, an dem Tag, wo alle Aktionäre ihre Aktien bekommen haben, es war am 29.12., war der Kurs je nach Marktplatz bei 32, 33 Euro. Also wir reden hier von über 20% über unserem Ausgabekurs. Das hat dann natürlich dazu geführt, das darf man auch keinem übel nehmen, dass viele Gewinnmitnahmen direkt gemacht haben. Immerhin haben sie an dem Tag die Pyrum-Aktien für 27,50 Euro bekommen und konnten sie direkt für 32, 33 wieder verkaufen. Das hat man dann leider auch gesehen, dass das auch viele gemacht haben, kurzfristige Gewinnmitnahmen, was den Kurs dann leider in die Knie gezwungen hat ein bisschen. Aber ich möchte, dass Sie alle wissen, dass der Kurs jetzt wieder runtergegangen ist, hat eigentlich nichts mit Pyrum zu tun. Also es ist jetzt nicht so, dass es uns schlechter geht wie im Dezember, eigentlich geht es uns besser. Nur der Markt ist halt eben der Markt.
Sehr gut. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was schon alles erreicht wurde. Jetzt noch einmal ganz zum Abschluss, ganz kurz. Was sind jetzt die konkreten Meilensteine für die nächsten Monate? Wo legt Pyrum jetzt den Fokus drauf?
Ja, also ein Fokus ist, dass in Perl jetzt schnell weitergeht. Also das ist, wie gesagt, wir warten im Moment auf ein paar Pläne. Dann kann es da relativ schnell losgehen. Mahl- und Pelletieranlage in Dillingen, das ist der größte Umsatztreiber. Sobald die voll läuft und die Freigabe hat, wird unser Umsatz sehr schnell steigen. Es ist nur eine Kleinigkeit, das können Sie mir wirklich glauben. Also es ist zwar ein Problem, dass die Dosieranlage nicht richtig funktioniert, aber wir wissen, dass es funktioniert. Sobald das Material eine halbe Stunde ruhen konnte, funktioniert es ohne Probleme. Das hat eben einfach nur, es fehlt halt eben an Ruhebehältern. So, die werden jetzt nachgerüstet. Das dauert leider. So Material liegt leider nicht in Regalen rum. Aber es wird jetzt umgesetzt. Es war jetzt gerade in KW8 ein großer Testlauf bei unserem Lieferanten in Holland stattgefunden, wo es getestet wurde, ob es mit mehreren Behältern und noch einem Rührwerk und so gut funktioniert. Und die Versuche waren sehr vielversprechend. Das wird jetzt halt eben bei uns hier in Dillingen umgesetzt. Glauben Sie mir eins, es ist für uns nicht schön. Also ich glaube, das kennt jeder, wenn er irgendwo ein Auto kauft oder irgendwas kaufen tut und es funktioniert nicht und man ist die erste Zeit nur in der Werkstatt. Die Situation haben wir. Wir sind halt eben regelmäßig in der Werkstatt, aber man muss auch sagen, unser Lieferant ist bemüht, das schnell zu beheben und die machen so schnell, wie sie können und wir helfen da auch. So, das ist ein Riesenmeilenstein und dann in Tschechien, das Projekt soll jetzt auch kurzfristig starten. Da hat unser Partner SUAS alles gemacht, was zu machen ist. Wir haben auch alles gemacht, wir haben auch die ersten Arbeiten dort begonnen. Im Moment hängt so ein bisschen an der Bank. Ich meine, Banken haben Gremien und Gremien müssen von jeder Kleinigkeit überzeugt werden. Da machen wir auch Druck, aber die lassen sich halt eben nicht unter Druck setzen. Wir müssen halt eben immer wieder Daten nachliefern und wir hoffen, dass wir da noch in Q1 alles final haben werden. Die Griechen, unser griechisches Projekt hat ja diese 29,4 Millionen von der EIB bekommen. Da ist eine klare Zeitachse dahinter und die sagt klipp und klar, dass Ende Juni dort unten angefangen werden muss zu bauen. Also sonst könnte man die Förderung da unten verlieren. Das will natürlich unser Kunde in Griechenland auf gar keinen Fall. Deswegen gehen wir da stark davon aus, dass da Ende Juni auch wirklich losgelegt wird in Griechenland. Mit VTTI, dem größten LNG-Terminalbetreiber der Welt, haben wir ja ein Projekt in Antwerpen. Da startet es, dass wir die erste Phase der Planung, also das Basic Engineering und die Genehmigungsplanung abgeschlossen haben. Da erwarten wir, dass wir kurzfristig die Genehmigungsanträge einreichen und dann starten wir da eigentlich direkt mit Phase 2 vom Werk. Und wie gesagt, wir haben jetzt mit Unitank angefangen, M-Leben zu planen. Ich kann Ihnen eins sagen und da auch jetzt mal ein großes Lob an alle Mitarbeiter von Pyrum, gerade unsere Planer und Techniker, die machen im Moment wirklich viele Sonderschichten, weil wir machen halt eben sehr viel gleichzeitig gerade. Und das sieht man nicht direkt, weil so ein Werk ist halt eben nicht von heute auf morgen gebaut. Aber es wird gerade sehr viel parallel gemacht, was zu sehr vielen Werken gleichzeitig führen wird in den nächsten paar Jahren.
Dann haben Sie vielen Dank. Es waren sehr interessante Einblicke. Wir freuen uns auf die nächsten Monate und hoffen, dass es Ihnen soweit auch gefallen hat. Wir sind gerne für Anregungen offen. Und freuen uns dann auf die nächste Ausgabe. Auf Wiedersehen.
Danke.